Okay, willkommen zurück, Thomas. Thomas ist wieder da aus dem Urlaub, deswegen sind wir diese Woche wieder zu zweit hier. Diese Woche, diesen Monat. Letzten Monat, die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer des Podcasts werden sich sicherlich erinnern, habe ich mit meinen wunderbaren Kolleginnen Sophie Scheingraber und Lotte Theis über das Thema konstruktiver Journalismus gesprochen. Eine sehr interessante Diskussionsrunde auf jeden Fall. Aus dem Grund, dass Thomas gerade im Urlaub war und wenn der Chef mal nicht im Haus ist, können wir mal über konstruktiven Journalismus sprechen, apparently. Aber auf jeden Fall, willkommen zurück, Thomas. Wie war's im Urlaub?
Danke, war sehr schön, sehr erholsam. Wir haben einen kleinen selbstgemachten Reise mit dem Orient
Oh,
Express
mit dem, wie
gemacht.
die mit dem Zug früher, ne?
Ja, also nicht mit
Ja.
dem Orient Express, wir haben uns den selber gebaut, aber wir sind mit dem Zug von Wien über Bukarest, über Sofia gefahren bis nach
Oh,
Istanbul.
nice.
Und es war sehr schön und wir sind einmal auch mit der Fähre eine Stunde über den Bosphorus gefahren und in der Zeit habe ich mir dann euren Podcast
Oh,
angehört.
okay, wilder, wilder
War
Flex. Das ist vielleicht eine der coolsten Volksverpetzer-Podcast-Hörlocations, von denen ich bisher gehört habe. Oder ist es von meinem Chef?
und habe sie sehr gut gemacht. Also war sehr spannend, sehr informativ. Ich habe die ganze Zeit viel
Sehr
genickt.
gut. Das ist immer ein gutes Zeichen bei Podcasts, wenn
Alle
dann.
anderen pa Passagiere waren sicherlich sehr verwirrt,
Ich
was
dachte,
ich da
du hörst
höre.
so wilde Hip-Hop-Remixes und zwar eigentlich nur Leute, die über konstruktiven Journalismus. Ja, nice.
Ja, aber genau, es gibt ja dann auch schon bald wieder Urlaub, was ich jetzt aber nicht hier den Eindruck erwecken möchte, als ob ich hier die ganze Zeit im Urlaub bin, das ganze Jahr.
Thomas, das ist bei Thomas normal. Er ist jetzt immer ein, zwei Wochen da und dann ist er wieder ein halbes Jahr irgendwo im Orient unterwegs. Das ist, wie wir arbeiten. Ja. Nein, natürlich nicht.
Ja, I'll have you know, dass ich das ganze 2025 keinen Urlaub gemacht habe und mein Sommerurlaub auch sehr spät
Ja, auf
nachgeholt
jeden Fall
hatte.
sehr verdient. Ja, genau. Und jetzt das auch nur als kleiner Transparenzhinweis. Wir reden jetzt davon, es wird bald wieder die Weihnachts- und Neujahrsferien bei uns, zumindest bei unseren Betriebsferien geben. Deswegen nehmen wir diesen Podcast jetzt auch schon ein bisschen zeitiger im Verhältnis zu den anderen Monaten auf. Also wir haben jetzt heute den 17.12., den Mittwoch, und der Podcast wird dann auch schon ein bisschen eher kommen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast in eurer Zeit, die man zwischen den Jahren nennt, also nach Weihnachten oder wann auch immer ihr den gerne hört. Wenn bis dahin noch irgendwas Krasses Politisches passiert ist, ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe keinen Bock mehr dieses Jahr, aber wenn da noch irgendwas passiert ist, darauf konnten wir nicht eingehen. Es ist literally nach unserer Aufnahme passiert. Es tut uns leid, aber so ist nun mal die Realität.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Okay, Thomas, aber dann lass uns mal nicht über die Dinge reden, über die wir nicht hätten reden können sollen, sondern über die Dinge, die tatsächlich passiert sind und über die wir reden können. Und dann lass uns mal vielleicht einsteigen mit einem heute zumindest am Tag der Aufnahme richtig hochaktuellen Thema. Und zwar geht es um das sogenannte Verbrenner-Aus. Aus. Das ist ja auch ein Thema, über das wir schon öfter geredet haben. Und eigentlich habe ich ja gerade eben schon was richtig Dummes gemacht, denn ich habe eine Fake News wiederholt, indem ich dieses Wort benutzt habe. Kannst du ganz kurz Leute ins Boot holen, warum das mit dem Verbrenner aus eigentlich an sich schon so problematisch ist?
Genau, das Verbrenner aus, wie es einfach überall schon so genannt wird, ist eigentlich an sich schon irreführend. Da haben wir auch schon seit Jahren drüber Faktentext gemacht. Es ist kein Verbrenner aus. Also die
Also kein Verbot in dem
auch
Sinne.
nach, genau. Die Idee ist, dass nach 2035 keine Autos mit Verbrennermotor neu zugelassen werden. Du darfst nach 2035 noch weiter Autos, die einen Verbrennermotor haben, einen Otto- oder Dieselmotor, darfst du weiter fahren, Stand jetzt. Das ist die Regelung, die vor einigen Jahren beschlossen wurde. Du darfst sie quasi nur bis Ende 2034 quasi kaufen, aber danach kannst du sie so lange fahren, bis dir die Karre
Ja.
zusammenbricht. Das ist die Idee dahinter. Und noch viel länger das zulassen und weitermachen, macht ja keinen Sinn, wenn wir bis 2050, 2045 klimaneutral sein wollen in der EU. Wenn dein Auto danach was ausstößt, dann ist das halt nicht mehr neutral. Und so ein bisschen wollen wir ja eigentlich schon das Klima noch weiter am Kippen
Man hofft's.
hindern. Von daher ist das die Idee. Genau, allein das, deswegen ist das schon irreführend gewesen. Und jetzt, leider peinlicherweise auf Initiative unserer Bundesregierung und von Friedrich Merz, ist selbst das jetzt gerade auf der Kippe. Also einige Medien titeln schon, das Verbrenner aus wurde beschlossen. Mehrere haben uns auch schon geschickt, ist
Das
das jetzt
Aus
schon
des Aus ist
beschlossen?
sozusagen.
Das Aus, also quasi, dass sie diese 2035 das Neuzulassungsverbot für Verbrenner ab 2035, dass sie das wiederum kippen wollen. Und was genau das denn heißt? Also einmal ist eigentlich technisch gesehen ist das noch nicht in Stein gemeißelt.
Vielleicht kann ich da ganz kurz mal eingrätschen. Also es ist aktuell der Stand ist, zumindest während wir das aufnehmen, ist es die EU-Kommission, also quasi die Regierung der EU, das vorgeschlagen hat und dass es jetzt in das Gesetzgebungsverfahren reinkommt, dass sich jetzt das Parlament damit beschäftigen muss, dass sich jetzt der Rat damit beschäftigen muss. Und in diesem ganzen Gewirge kommt dann irgendwann mal ein Gesetz raus. Wir können jetzt also gerade noch nicht exakt darüber reden, was irgendwann 2035 die Gesetzlage sein wird, aber einfach nur der aktuelle Stand.
Genau, lass das den Politikwissenschaftler erklären. Wie das in der EU funktioniert. Aber ja, üblicherweise ist es die EU-Kommission, das ist so quasi die Regierung der EU und in der Regel setzt die sich schon durch oder beziehungsweise würde sie da sowas nicht reden, wenn sie nicht glaubt, dass sie damit durchkommt. Mhm. Aber ja, es könnte sein, dass es tatsächlich alles beim Gleichen bleibt und dass alles nur viel Blabla ist. Vielleicht ist es auch so schon viel Blabla, aber dazu kommen wir gleich.
Foreshadowing.
Und ja, das Problem ist natürlich, was kommt denn danach? Weil es gibt so ein paar Aussagen von der EU-Kommission, zum Beispiel vom EU-Verkehrskommissar Tsitsikostas, die halt auch schon darauf hindeuten, dass es nicht einfach ersatzlos gestrichen wird, im Sinne von, ja, YOLO, macht, was ihr wollt, das ist alles egal, sondern dass es ersetzt wird, nicht halt durch ein komplettes Neuzulassungsverbot, sondern mit Ausnahmen. Und die Frage ist natürlich, was diese Ausnahmen sein werden. Und das wissen wir nicht genau und das können wir auch gerade nicht genau seriös sagen. Aber ein paar Ideen sind schon rumgeschwirrt und die würden wir jetzt gerade mal ein bisschen einordnen. Also, ich hatte ja schon gesagt, dass Friedrich Merz das angestoßen hat, weil eines ihrer Wahlversprechen war ja unter anderem das Aus des Verbrennerauses, das tatsächlich leider auch eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung befürwortet.
Wobei man auch sagen muss, dass natürlich auch diese Befürwortung auch immer unter diesem Framing von, es wird gesagt, Verbrenner werden verboten oder es wird so dargestellt, als würden die verboten werden. Und was natürlich was eine andere Sache ist, als es soll Grenzwerte geben, die ab 2035 streng eingehalten werden müssen, dass ja eine andere Sache ist.
Ja, genau. Und wie gesagt, du hättest auch nach 2035 Verbrenner fahren können.
Das kannst du auch immer noch.
Das wäre ja auch, ist ja immer noch drin gewesen. Aber da ist viel Desinformation auf Desinformation angewiesen. Und wir wissen natürlich auch, dass diese Regierung leider, und das sage ich jetzt ohne Häme, sehr viele falsche Wahlversprechen gemacht hat und auch blank mit Populismus und Desinformation gearbeitet hat. In anderen Fällen, bei den Gasheizungen, bei den Gaskraftwerken auch, gab es ja schon einige Rückzieher, Verdreher, die allein auch das Beispiel mit den Schulden und so weiter. Also die Bundesregierung macht durchaus nicht das, was sie im Wahlkampf versprochen hat. Aber sie möchte zumindest so tun. Man redet den Leuten ein, dass es ein Problem gibt und dann redet man den Leuten ein, dass man das Problem gelöst hat. Und ich fürchte, das ist hier so ein bisschen der Fall, weil Friedrich Merz möchte, dass die Schlagzeile lautet, das Verbrennerverbot ist abgeschafft worden. Manfred Weber hat das auch so kommuniziert. Das wird kommen, hat er es, glaube ich, gesagt. Da war das Zitat. Genau. Das ist, glaube ich, auch von der CSU, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube einfach, die deutsche Bundesregierung will einfach hier so tun, zumindest, als ob sie ein Wahlversprechen einhält. Aber ich fürchte, wer hofft, dass er dadurch nach 2035 noch Verbrenner fahren könnte, ja, wie gesagt, das hätte er oder sie so oder so machen können. Und wenn er aber meint, dass er noch viel länger Verbrenner fahren könnte, wird wahrscheinlich auch enttäuscht sein nach diesen Vorschlägen.
Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen einfach deswegen, dass es sehr gut sein kann, dass diese ganze politische Debatte eine ganz schöne Scheindebatte und ganz schön Schall und Rauch werden könnte. Einfach aus dem Grund, dass möglicherweise die Industrie bis 2035 die Politik schon überholt hat, was, sage ich mal, den Verbrennerausstieg oder Rückbau von solchen Verbrenner, den Rückbau davon, dass man Verbrenner baut, bedeutet.
Also, weil halt seit 2018 quasi schrumpft der Anteil an Nicht-E-Autos relativ und absolut weltweit. Also, Verbrenner ist einfach ein Absteigermodell. Ja, ist jetzt schon.
Ja, und dass sich das für uns nicht so anfühlt, liegt einfach auch daran, dass wir uns, glaube ich, nicht so viel mit der Welt zum Beispiel, was China angeht, beschäftigen. Denn ich glaube, wenn man sich da den Automarkt anschaut oder wenn man da zumindest hin und wieder mal sich die Marktberichte anschaut, sieht man, dass es da schon relativ klar ist. Und ich finde das ja sehr interessant, ne? Gerade bei so Klimathemen geht es ja sonst ganz oft. Was wir machen, ist ja egal. Es ist ja richtig, was China macht. Aber gerade bei dem Thema interessiert das plötzlich gar keinen mehr, dass China gerade massiv nicht nur einfach faktisch Autos mit E-Antrieb auf die Straße stellt, sondern dadurch natürlich auch so eine strategische Position erreicht, dass sie einfach die modernsten Elektroautos am effizientesten bauen können, dass sie die innovativsten Modelle bauen können und so weiter. Und dass unabhängig davon, ob wir jetzt noch 10 oder 20 Jahre länger unserem Verbrenner hinterher trauern, das einfach ein riesiger Vorteil in der Marktposition auf dem gesamten, im weltweiten Automarkt sein wird. Und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel viele Ökonomen scharfe Kritik an dieser Debatte üben. Oder an dieser Abkehr vom Verbrennermotor, aber vor allem auch an der Debatte dahinter, weil natürlich so dann der Eindruck entsteht, es wäre noch eine Entscheidung, ob wir jetzt in Zukunft weiter viele Verbrenner bauen oder ob wir in Zukunft eher E-Autos bauen. Wäre das so ein 50-50 oder so ein Geschmackssache-Ding? Aber viele, also die meisten Ökonomen, von denen man hier liest, ist zumindest so, dass sie sagen, kurzfristig könnte es sein, dass es nochmal was rettet für ein paar Jahre, weil vielleicht gewisse Werke dann noch ein paar Jahre länger Verbrennerautos produzieren können oder sich es wirtschaftlich lohnt, aber mittel- und langfristig wird es nichts daran ändern, dass sie sich darauf einstellen müssen, Elektroautos zu bauen und zwar im großen Stil. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann hat die deutsche Autoindustrie ein Problem und damit auch große Teile der sonstigen Wirtschaft. Es geht ja da nicht nur um die Autoindustrie selbst, es geht ja auch um Zulieferer und so weiter, die da alle mit dranhängen und die ganzen Arbeitsplätze. Das ist ja immer dieser ganze Rattenschwanz dahinter.
Und die Befürchtung ist halt auch, dass die deutsche Industrie einfach jetzt schon zu spät ist.
Das kann gut sein, ja.
Auf E-Autos umzusteigen. Also vielleicht ist dieser Zug oder besser gesagt das Auto schon längst abgefahren und das Einzige, was jetzt noch versucht wird, ist noch das Ende der deutschen Autoindustrie so lange wie möglich hinauszuzögern. Und ich fürchte nur, dass selbst dieser Nachlass der EU für die vor allem deutsche Autoindustrie herzlich wenig bringen wird. Denn die Idee ist ja jetzt, dass der hundertprozentige Emissionsstopp auf 90% runtergeschraubt wird.
Bedeutet im Prinzip, dass ein Autohersteller von allen Autos, die er baut, egal welche Modelle, seinen CO2 oder seinen Abgasausstoß um 90% im Vergleich zu 2021 reduzieren muss. Aber halt im Durchschnitt. Also es muss nicht jedes Auto genau 90% weniger haben, sondern wenn man zum Beispiel Elektroautos baut, die auf 0% gehen, kann man sich dafür ein paar andere Autos leisten, die dann ein bisschen höher gehen und so soll sich das halt im Schnitt dann auf 90% reduzieren. Das ist zumindest der aktuelle Stand in diesem Kommissionsvorschlag. Ob das so umgesetzt wird, wie das dann umgesetzt wird und ob man das überhaupt irgendwie kontrollieren kann, keine Ahnung, vielleicht ist alles noch, steht alles noch in den Sternen, aber das ist zumindest das, worum sich die Debatte gerade jetzt seit den letzten Tagen dreht.
Aber wenn es wirklich so kommen würde und wenn es ordentlich kontrolliert ist und dass es nicht einfach ist ein... Ich meine, die Autofirmen sind ja nicht unbekannt dafür, auch einfach zu betrügen. Man erinnert sich an die Schummelsoftware.
Das würde Volkswagen doch niemals tun, also.
Na, es ist uninfam von mir, das zu unterstellen. Also sofern das jetzt nicht einfach ein riesiger Betrug ist, an dem die EU-Kommission sich dann mitschuldig macht, mindestens dadurch, dass sie das dann leicht möglich machen wird, wird es halt natürlich auch so sein, dass wer sich vorstellt, dass bei diesen 90% sein Auto mitgemeint ist, also ihr werdet auch E-Auto fahren, in jedem Fall.
Ja,
also,
die Frage ist halt nur,
ob du ein chinesisches oder ein deutsches E-Auto fährst.
Und es wird gerade die Entscheidung getroffen, dass wir chinesische fahren dürfen anscheinend. Ja, ein bisschen polemisch, aber ich glaube, der Hintergrund dahinter ist natürlich schon mit diesen 90%, dass so dieses Gespenst umgeht in, I guess, konservativen, liberalen, wirtschaftsnahen Kreisen von diesen sogenannten hocheffizienten Verbrennern. Also dieser Glaube, unsere Ingenieure in Deutschland sind einfach nur ein bisschen zu dumm bisher gewesen, die so effizient zu machen. Wenn wir uns da richtig anstrengen, dann können wir allein damit, dass wir die Motoren besser bauen, die so effizient machen, dass das quasi von alleine erreicht. Das ist zumindest so eine Truppe anscheinend, die da umgeht in Regierungskreisen.
Das hocheffiziente Verbrenner war der Begriff von Friedrich Merz, der auch dann nochmal wiederholt wurde. Das haben wir auch einen Artikel dazu gemacht. Das war von Jan Hegenberg, dem Graslutscher, dem Regierungssprecher das auch nochmal verteidigt hatte. dass es diese hocheffizienten Verbrenner gäbe.
Ja, und das ist halt, und das ist ja durchaus, ich meine, wenn das ist eine Position, die unser Bundeskanzler mithält und die dadurch mit Einfluss darauf nimmt, wie die EU entscheidet. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur irgendein dummer Social Media Post, das ist schon was, was auch auf die Politik direkt Einfluss nimmt. Und in dem Artikel, den du gerade erwähntest, meinte, hat Jan Hegenberg das auch sehr gut dargestellt. Das Problem damit mit Verbrennungsmotoren grundsätzlich, dass Verbrennungsmotoren halt Wärmekraftmaschinen sind. Das heißt, das sind Motoren, die etwas verbrennen und aus dieser Wärme wird dann quasi Kraft, also in dem Fall Bewegung von den Autoteilen erzeugt. Das ist einfach faktisch, wie es funktioniert. Und das Problem daran ist, du wirst nie darum herumkommen, dass wenn du was verbrennst, dass dann einfach Sachen zu Wärme werden und diese Wärme ist relativ nutzlos, vielleicht von einem ganz kleinen bisschen abgesehen, was man im Auto vielleicht so für die Sitzheizung oder sowas verwenden kann. Okay, aber der große Teil der Energie, die verbrannt wird, ist halt einfach Wärme, die irgendwo abgestrahlt wird über das Auto, die nichts bringt für Fortbewegung, für irgendwas.
In ganzen Zahlen war das, ich glaube, 35% der eingesetzten Energie werden immer verschwendet. Garantiert. Es geht
genau, also
nicht
es
besser.
Man kann theoretisch, ich glaube, darum geht es in diesen Debatten manchmal auch, diesen Wirkungsgrad bei einem Ottomotor noch ein bisschen weiter steigern, aber dafür müsste man enorme Aufrüstung vornehmen von dem Motor, sondern müsste dafür ganz andere Materialien verwenden, ganz andere Legierungen, was offensichtlich viel, viel teurer ist, was damit niemals wirtschaftlich funktionieren könnte, was auch fraglich ist, ob es überhaupt praktisch funktionieren kann. Und selbst dann würde man immer noch auf vielleicht ein kleines bisschen höher, als wir es aktuell haben, aber ja niemals auf so dieses angebliche hocheffizient, was ja so klingt, als könnten wir noch 10-mal so effiziente Motoren bauen, die einfach das viel besser verbrennen. Allein dadurch, dass es Ottomotoren schon so lange gibt, sind die mittlerweile halt schon so weit fortgeschritten technologisch, dass die langsam da ans Glass-Ceiling stoßen, was es angeht. Und das ist ja auch voll okay so, aber es zeigt eben, allein mit besseren, effizienteren, hocheffizienteren sogenannten Motoren werden wir nicht irgendwelche Klimaziele einhalten können. Das Problem, dass wir Sachen verbrennen und dass dabei Wärme weggeht und dass dabei CO2 ausgestoßen wird, das werden wir nicht einfach so umgehen können.
Zum Vergleich, der Elektromotor hat eine Effizienz, also quasi der verwendet 85% der in der Batterie gespeicherten Energie. Das ist einfach 3,5-mal effizienter als ein Verbrennermotor, von der reinen Energie her.
Stößt nebenbei, wenn der Strom grün erzeugt worden ist, nicht mal noch irgendwie CO2 dabei aus. Ne? Also zumindest nicht beim Fahren natürlich, wird trotzdem bei der Herstellung des Elektroautos auch CO2 ausgestoßen. Aber eben deutlich weniger und es ist immer noch effizienter. Also das ist eigentlich ein Win-Win und deswegen ja auch eigentlich ziemlich dumm, überhaupt eine Debatte darüber zu führen aus einer rationalen wirtschaftlichen Perspektive.
Und zu dem Thema, wo ich behauptet hatte, dass die Regierung uns hier auch einfach nur für dumm verkaufen will, der auf die Rückfrage, das war auch der Aufhänger des Artikels von Jan, was denn eigentlich ein hocheffizienter Verbrenner sein soll. Also was uns da Friedrich Merz und die Regierung und damit jetzt auch die EU-Kommission eigentlich verkaufen will, was sie damit meint, woran sie eigentlich denkt, also wie das praktisch aussehen soll. Ich glaube, das war Thilo Jung, hatte die Frage gestellt, was ist denn ein hocheffizienter Verbrenner? Und der Regierungssprecher sagte, ein hocheffizienter Verbrenner ist ein Verbrenner, der hocheffizient ist. Zitat Ende.
Wow. Oh Gott. Oh Mann.
Also die wissen nicht mal selber, wovon sie reden. Das ist einfach nur heiße Luft. Wenn man damals wenigstens Autos transportieren könnte.
vielleicht kann man das einspeisen in den Verbrennungsmotor. Aber auch wahrscheinlich nicht sehr effizient, weil da auch nur 35% von umgesetzt werden. Naja.
Ja. Aber ja, es ist ein bisschen traurig. Es ist einfach, also es ist, bestenfalls ist es nur eine Scheinmaßnahme, dass der deutsche Kanzler weiter seine Wähler belügen kann und behaupten kann, er hätte seine Wahlversprechen umgesetzt und es ändert sich de facto nicht so viel. Es ist natürlich auf jeden Fall schlechter als das ursprüngliche Ziel, aber wenn es wirklich nur bei diesen 90% bleibt, dann wird es so eine kleine Handvoll Verbrennerautos noch geben können, die sich dann aber ehrlich gesagt auch nur ein paar wirtschaftliche Eliten werden leisten können, dass sie einfach ein bisschen schnell auf der Autobahn fahren können, noch verbrennern, während der Pöbel mit den chinesischen E-Autos auf der Straße fährt.
Das ist doch mal eine richtige Utopie, hinter der wir alle stehen können.
Das ist der Best Case.
Ja, ich meine, ja, wahrscheinlich ist der Punkt einfach wirklich, dass es so sein wird, dass diese Debatte, dass wir in 10 Jahren sagen werden, es ist so egal, worüber wir damals geredet haben, am Ende des Tages haben wir einfach Elektroautos gebaut und gut ist. Aber ja, ob die deutsche Autowirtschaft dann noch mithalten kann damit, wir warten gespannt.
Ja.
Ja, da wir jetzt aber bei dem Thema, geht es auch ein bisschen darum, dass die Wirtschaft eigentlich ironischerweise sogar schon weiter ist als die Politik. Sonst ist es eigentlich eher so, dass die Politik die Wirtschaft einfangen muss, wenn die irgendwie in irgendwelche Abgründe wieder geht. Hier ist die Wirtschaft tatsächlich und die Industrie teilweise schon weiter, weil die einzelnen Autohersteller schon frühere Verbrenner aus Ziele für ihren eigenen Konzern festgelegt haben als die EU oder überhaupt Verbrenner aus Konzerne.
Ja.
Da wir aber die Wirtschaft nicht zu sehr über den grünen Klee loben, haben wir noch ein zweites Thema uns für heute bereitgelegt, indem wir Überleitungen sind wieder on fleek, in denen wir über einen Wirtschaftsverband reden, der etwas ganz Spannendes gemacht hat in den letzten Wochen. Denn er hat die Brandmauer zur AfD einmal komplett eingerissen und ist jetzt gerade sehr kleinlaut dabei, sie Steinchen für Steinchen wieder aufzubauen. Auch wenn es vielleicht schon zu spät dafür ist, zumindest für den Verband. Genau, es geht um den Verband der Familienunternehmer, der war auch Thema bei uns. Ich würde mal ganz kurz ein ganz kleines bisschen reindiven in den Hintergrund von diesem Familienunternehmerverband selbst, was da so abgeht. Denn dieser Familienunternehmerverband ist an sich schon länger problematisch, auch wenn viele von ihm vielleicht bis vor ein paar Wochen noch nicht gehört haben. Erik Peter von der Taz hat ihn schon als einen der schädlichsten Lobbyorganisationen des Landes mal benannt. Und dieser Name Familienunternehmer, das will ich deswegen gleich am Anfang sagen, damit wir das nicht dieses falsche Narrativ hier reindrücken, der ist ein bisschen irreführend. Der Familienunternehmerverband, die schreibt selbst auf ihrer Website, dass sie die Interessen von angeblich 180.000 Familienunternehmen aus allen Branchen und Unternehmensgrößen vertreten. Faktisch ist aber nur ein Bruchteil davon Mitglied. Und richtig kleine Familienunternehmen können auch gar nicht Mitglied sein, weil man muss einen Jahresumsatz von mindestens 1 Million Euro machen und man braucht mindestens 10 Mitarbeitende angestellt. Das heißt, dieser Name suggeriert ja irgendwie na so die sympathische Dorfbäckerei oder der kleine Friseurladen nebenan. In der Praxis sitzen aber im Vorstand vor allem Leute aus der höchsten Liga, was große Konzerne angeht.
Ja, Volksverpetzer könnt ihr da nicht mitmachen.
Wir können da tatsächlich nicht mitmachen, nee. Wir wollen es auch nicht, aber wir könnten es auch nicht. Genau, da tauchen dann im Vorstand eher so Konzerne auf wie Henkel, Deichmann und so weiter, die dann halt Lobbyarbeit betreiben, die regelmäßig Millionen Euro pro Jahr gesteckt wird. Und es geht dann da eben vor allem um so Sachen wie die Verhinderung von hohen Spitzensteuersätzen und die Verhinderung von Umweltschutz. Und jetzt nicht so viel um, keine Ahnung, die Rettung von unabhängigen Buchläden in der dritten Generation oder die Verbesserung der Situation vom Bäcker um die Ecke. Wir werden euch dazu zu diesem ganzen Background so ein bisschen Material auch in den Shownotes verlinken, falls ihr euch da noch ein bisschen mehr dazu einlesen wollt. Ich fand es sehr interessant, war ein kleines Rabbit Hole für mich. War mir ehrlich gesagt auch vorher nicht so ganz bekannt oder hatte ich es nicht so ganz auf dem Schirm. Geht vielleicht vielen auch so. So viel aber nur zum Background. Wir werden jetzt von den Familienunternehmern sprechen, von diesem Verband, aber stellt euch da eben nicht vor, dass das irgendwie kleine unabhängige Buchhandlungen und Friseure sind, die da sitzen, sondern das ist im Prinzip einfach ein Lobbyverband. Genau, aber Thomas.
Ja, zum zweiten Mal neben dem Verbrenner aus irreführender
Namensgebung. Stimmt, ja, das ist heute unser Thema. Aber Thomas, was war denn jetzt genau aktuell passiert eigentlich?
Genau, also die Familienunternehmer, allen voran die Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann, die machen ja regelmäßig auch Veranstaltungen und parlamentarische Abende und so was. Die sind natürlich, das sind ja Lobbyisten, die hängen mit den Politikern ab und wollen da ihre Politik durchsetzen. Und sie haben im Oktober das erste Mal zu einem parlamentarischen Abend auch die gesichert rechtsextreme AfD eingeladen. Also bis Oktober haben sie das nicht gemacht. Doch jetzt haben sie die AfD eingeladen und nicht einfach nur eingeladen und das war's, sondern die haben gesagt, dass sie das bewusst machen und stolz machen. Also Ostermann hatte gesagt, das bisherige Kontaktverbot zur AfD sei aufgehoben. Sie sagte, die Brandmauer sei gescheitert und man müsse die AfD inhaltlich stellen. Es kommt einem die Rhetorik ist sehr bekannt vor. Und man müsse in den Dialog treten, um sie auszugrenzen, bla 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 bla. Wobei ich mich frage, warum hat der Verband bis jetzt nicht versucht, die Faschisten inhaltlich zu stellen? Und warum soll das besser funktionieren, wenn man sie zu ihren Lobby-Kaffeepläuschen einlädt? Aber das ist vielleicht mal ein anderer Versuch. Natürlich, viele haben kritisiert, das ist ein Versuch, die AfD einfach schleichend zu normalisieren, dass man da mit den Faschisten im Anzug ein Sektglas zusammentrinkt und ja, dann sie nicht mehr wie Faschisten behandelt, sondern wie normale Politiker. Und dass das sicherlich nicht dazu da ist, die Faschisten inhaltlich zu stellen. Ich glaube nicht, dass auf dem Lobbytreffen von dem Familienunternehmer, wenn da ein AfD-Politiker spricht, dass er da bekehrt wird oder dass man da irgendwie großartig die Politik inhaltlich stellt. Sieht man ja auch allein darin, dass sich die AfD-Chefin Alice Weidel sehr gefreut hat über diese Einladung. Sie hat die Lobbyorganisation gelobt, andere aufgerufen, es gleich zu tun. So verhält sich keine Partei, die die jetzt kurz davor ist, inhaltlich gestellt zu werden. Aber ja, das kam nicht sehr gut an, diese Meldung. Da gab es massiven
Gegenwind. Ja, nicht sehr gut an, ist wahrscheinlich noch nett ausgedrückt, aber wahrscheinlich aus Sicht der Verbandschefin selbst schon durchaus überraschend, aber es sind ja dann direkt auch, ich glaube, Rossmann hat direkt ihren Austritt angekündigt, Vorwerk auch, Fritz Kohler weiß ich noch, die haben sich auch rausgenommen.
Ja.
Die haben richtig auf den Deckel bekommen, jetzt nicht nur von irgendwelchen Aktivisten, die gesagt haben, dass es doof ist, sondern halt auch schon einfach von ihren Mitgliedern, die gesagt haben, dann treten wir aus. DM war schon länger ausgetreten, übrigens muss ich nur, wer Rossmann sagt, muss auch DM sagen. DM war schon länger ausgetreten, tatsächlich, aber ist in dem Zuge auch bekannt geworden, dass die ihre Mitgliedschaft schon beendet hatten.
Wobei, ohne DM in Schutz zu nehmen, die waren zwar ausgetreten, aber die haben sich trotzdem in das Querfeuer vom Shitstorm reingeschoben, denn der DM-Geschäftsführer hat die Entscheidung gerechtfertigt. Ja. Er hat gesagt, eine Diabolisierung der AfD sei nicht hilfreich. Also, die waren nicht mal involviert, aber sie haben sich trotzdem auf die Seite der Bösen gestellt.
Das stimmt.
Sehr gut.
Ja, ich meine, eine Sache, die man noch in die Geschichte vielleicht einfügen muss, es ist nicht komplett plötzlich, dass dieser Verband mit der AfD was zu tun hatte, weil sie tatsächlich ganz früher, also als die AfD literally noch so eine kleine Partei von Wirtschaftsprofessoren, die eingeschnappt waren, weil sie nicht mehr so reich sein durften, wie sie mal waren, war damals, hat der Verband der Familienunternehmer tatsächlich ihnen eine Bühne gegeben, also es halt so mehr um diesen Wirtschaftsaspekt der Partei ging, 2014 war das, haben sich aber dann zwischendurch auch relativ klar gegen die AfD gewendet. Also es gab eine Plakataktion in Sachsen zum Beispiel letztes Jahr gegen die AfD, es gab auch so ein Analysepapier mit dem Titel Die wirtschaftsfeindliche Politik der AfD. Natürlich alles immer aus dieser Wirtschaftsperspektive, aber das war zumindest eine Zeit lang, schienen die da ihre stabilere Linie gefunden zu haben. Jetzt ist es also erneut gekippt im Herbst. Es sollte darum gehen, dass die Brandmauer abgebaut wird. Ja, und jetzt gab es aber dann diesen massiven Backlash von allen Seiten, alle, die ausgetreten sind, mal Kritik aus der Zivilgesellschaft und so weiter.
Ja, also das war, also zuerst hat sie gesagt, sie lässt sich nicht einschüchtern und Cancel Culture so ein bisschen, als dann die erste Kritik kam. Aber wie du schon gesagt hast, das waren nicht nur die üblichen Verdächtigen, die Aktivistinnen, Volksverpetzer und Friends oder sowas. Also nicht, dass wir tatsächlich dazu großartig irgendwas gesagt hätten am Anfang. Aber das war halt, also schon eine breite Mehrheit der Bevölkerung hat das nicht gut gefunden. Und halt noch wichtiger vielleicht für den Verband sind halt natürlich was intern halt auch. Also intern haben sich sehr viele beschwert. Also auch einige, die nicht ausgetreten sind, haben gesagt, das finden sie nicht in Ordnung, weil das nicht mit denen abgesprochen war und so weiter. Und dann sind halt, wie du schon gesagt hast, mehrere ausgetreten und dann hat sie sich anscheinend doch einschüchtern lassen. Sie hat dann eine, Ende November war das noch, eine Erklärung abgegeben, dass es ein Fehler gewesen ist. Also musste man anerkennen, dass es dass man die AfD nicht einladen sollte. Und sie sagte, wir müssen andere Wege der Auseinandersetzung finden, wie wir die AfD kritisch begegnen und gleichzeitig deutlich machen können, wofür wir sie stehen, sagte sie ganz reumütig. Und sie möchten zukünftig mit den Mitgliedern im Verband diskutieren, wie man die AfD stellen könnte, ohne eine Bühne zu bieten.
Ja, hey, wir lernen. Sehr gut.
Funktioniert ja, doch. Funktioniert doch.
Was ich vielleicht aber einen der lehrreichsten Aspekte aus dieser ganzen Sache finde, ist, dass, glaube ich, diese Chefin oder der Vorstand dieses Verbandes einer Fehleinschätzung aufgesessen ist, die aber gerade in so politischen Eliten aktuell auch zu kursieren scheint. Nämlich diese Fehleinschätzung ist, dass es eigentlich in der Realität angeblich so eine schweigende Mehrheit gäbe, die einfach die Schnauze voll von diesem ganzen AfD-Gebäsche hat, die einfach endlich mal die AfD wie eine normale Partei behandeln möchte, die diese Brandmauer nicht mehr hören kann, die einfach genervt davon ist, dass existiert in dieser Bubble der Glaube, dass das existiert und dass es nur endlich mal jemand sagen müsste, dass endlich mal jemand jetzt sagen müsste, komm, wir finden die nicht gut, aber diese Brandmauer, das ist doch linkes Geschwätz, das muss doch mal weg. So, das ist was, glaube ich, gewisse Leute in gewissen Kreisen sich gegenseitig eingeredet haben und diese komplette Fehleinschätzung ist ja jetzt total zum Verhängnis geworden, dieser ganzen Aktionen.
Das ist ja das Ironische. Ich meine, das sind wirtschaftliche und politische Eliten der höchsten Klasse. Das sind Millionen, Milliarden schwere Unternehmer. Das sind professionelle Lobbyisten. Das sind professionelle Politikerinnen und Politiker, die da in diesen Berliner Zirkeln abhängen. Und die glauben, dass die Brandmauer ein politisches, elitäres Projekt sei. Weil das rechte Kommentariat, das die ganze Zeit sagt, das inzwischen im Mainstream ist. Also in den politischen Diskursen sprechen alle, dass die Brandmauer ist noch so ein Merkel-Staatsdiktat und sowas. Und die glauben, die kleinen Menschen da unten wollen das gar nicht, wie du gesagt hast, weil sie natürlich dann auf Twitter immer noch auf X immer noch rumhängen und dann sehen sie die ganzen Kommentare der garantiert nicht aus Russland gesteuerten und von Musk natürlich mit dem Algorithmus gepushten Sockenpuppen-Accounts und sagen, oh, das ist ja das, was der kleine Mann will. Und das ist tatsächlich eine große, große Mehrheit der Deutschen hasst die AfD, ist gegen die AfD, ist für die Brandmauer. Diese Normalisierung der Faschisten ist das Elitenprojekt. Ja. Ich meine, wer sind die reichsten und mächtigsten Männer der Welt? Musk, Trump, Putin. Wer pusht die AfD? Musk, Trump, Putin. Also, das ist das Elitenprojekt. Und ich glaube auch nicht, dass Frau Ostermann da sich wirklich reumütig zeigt, sondern dass sie einfach überrascht war und da an der Realität einfach abgeprallt ist, in der halt eben eine Mehrheit das nicht gut findet. In der Bevölkerung von den kleinen Männern, aber eben halt auch noch bei ganz vielen in der Wirtschaft tatsächlich auch noch. Und trotz allem, dass es ein Desaster war, war mein Fazit, ich habe ja dann Anfang Dezember auch einen Artikel dazu geschrieben, ist mein Fazit eben halt auch, dass das dann doch eine gute Nachricht war, dass sie sich immer noch gezwungen, ich glaube ihr, dass sie das gerne, dass sie diese Faschisten gerne normalisieren wollte. Hat sie ja gesagt. Sie hat gesagt, ich meine, das ist jetzt nicht unfair, ihr das zu unterstellen. Aber ich finde es sehr gut, dass wir immer noch ein politisches Klima haben und nichts von oben, sondern von unten, dass diese Brandmauer oder zumindest diesen Widerstand gegen die AfD immer noch so heftig verteidigt. Es ist ein schlechtes Zeichen, dass die AfD in Umfragen so stark ist und von allen Seiten gepusht wird, auch von der Regierung mit ihrer Rhetorik und Desinformation. Allein ja auch das erste Thema mit dem Verbrenner aus ist ja auch was die AfD die ganze Zeit schon gefordert hat, genau wie bei der Migrationspolitik. Also das schadet ihr sicherlich auch nicht.
Nee, ganz im Gegenteil. Ich meine, gerade wenn eine Partei, das ist eigentlich der Idealzustand für eine Partei, dass sie ihre inhaltlichen Themen hoch auf die Tagesordnung setzen kann, dass ihre Themen bespielt werden, ohne dass sie dafür zumindest faktisch eine Verantwortung zugerechnet werden kann, weil sie ja nicht regiert. Das ist eigentlich der perfekte Modus für eine Partei, weil eine Partei, die kann dann die Themen bespielen, auf denen sie stark ist und kann die ignorieren, bei denen sie schwach ist und muss nicht mal sich bei der nächsten Wahl dafür rechtfertigen für irgendwelche Versagen der Regierung. Das ist eigentlich der perfekte Spot, in den die AfD jetzt halt durch das Versagen vieler anderer demokratischer Parteien, muss man so ganz klar auch sagen, gebracht wurde.
Ja, weil wenn jetzt gerade insbesondere das bei der Migrationspolitik nicht funktioniert. Wir haben gerade heute auch einen Artikel veröffentlicht, also werden wir das aufnehmen quasi vor 2 Stunden, wo ein Gastautor von uns darüber geschrieben hat, wie jetzt schon anfängt, die sogenannte Migrationswende nach hinten loszugehen für die Regierung, weil jetzt viel weniger Arbeitsmigranten kommen, die halt auch unter anderem halt auch abgeschreckt sind von dem institutionalisierten Rassismus. Und dann halt die Arbeitskräfte und die Fachkräfte wegbleiben. Und wenn das dann quasi alles negative Folgen hat, wenn die Regierung jetzt das macht, was die AfD möchte, dann ist das nur gut für die AfD, weil dann sie sich hinstellen kann und sagen, hey, seht ihr, sie haben das Problem absolut richtig erkannt. Das war ja auch bei der Stadtbilddebatte, da hatte ja auch Alice Weidel gesagt zu Friedrich Merz, er hat das Problem richtig erkannt. Aber sie haben es nicht gescheit umgesetzt, wir würden es gescheit umsetzen. Das ist das beste Geschenk, was du ihnen geben kannst.
Das ist strategisch einfach sehr gut für die.
Und ich meine, deswegen ist ja auch ich lese das auch oft in unseren Kommentarspalten, ja schon die linke Verschwörungstheorie, dass die Regierung so perfekt handelt, die AfD zu stärken, dass viele Leute glauben, das muss ja Absicht sein, die können ja auch nicht so dumm sein.
Ja, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie dumm sie sein können, ehrlich gesagt. Aber ja, ich verstehe komplett, wo dieser Gedankengang herkommt, ehrlich gesagt, weil man sich wirklich, also zumindest als Mensch, der so in unseren politischen Gefilden unterwegs ist, denkt man sich so, okay, aber es wird ja so oft gesagt, es wird auch so oft gezeigt, dass es Bullshit ist. Ich glaube, man darf aber nicht unterschätzen, wie sehr Berlin da auch manchmal eine Bubble sein kann, wo solche Sachen dann gar nicht wirklich hinein dringen und wo dann wirklich dieser Glaube ist, ja, wir müssen noch ein bisschen mehr migrationskritisch werden, wir müssen noch ein bisschen konservativ. Ja, die Linken wollen wieder, dass wir das nicht machen, aber das sagen die nur, weil die Links sind. Eigentlich müssen wir in Wahrheit für das Volk, müssen wir noch so. Und ich glaube, dass es wirklich noch sehr lange dauern kann, bis man dann irgendwann mal vielleicht zumindest diese Zweifel im Kopf laut genug werden von, vielleicht haben wir uns doch ein bisschen verrannt.
Und gerade März, er war ja auch vor 20 Jahren, hat er ja schon versucht, die Parteispitze der CDU zu bekommen und ist halt an Merkel gescheitert. Sie hat ihn dann recht abgewürgt und weggekickt. Das war ja 25 Jahre. Da war er auch, glaube ich, auch in der Fraktion. Oh, er hatte auch ein Amt. Ich will jetzt nicht falsch sagen, ob er Fraktionsvorsitzender. Nee, war er nicht.
Erzähl dir mal Leuten aber, irgendwas, ich google es schnell nebenbei, so machen wir das immer.
Ja, genau. Beim Podcast seht ihr hinter die Kulissen, wie beim Faxer-Petzer gefuckt und check wird. Aber,
ja, er war Vorsitzender der CDU-CSU, Bundestagsfraktion und Oppositionsführer, ja, genau.
Genau, dann hat das sogar gestimmt. Und ich weiß noch, ich habe jetzt vor kurzem wieder einen Nachrichtenausschnitt der Tagesschau gesehen, ich glaube von 2005, von dem Wahlkampf.
Warum?
Und ja, okay. Lange Geschichte. Wir sind Nerds. Gab es so einen Medienbericht, dass Friedrich Merz vorgeschlagen hätte, dass Migration in den Zentrum des Wahlkampfs gerückt werden sollte, und er wurde dann von Merkel einfach abgesägt und gesagt, das ist so ein Blödsinn, was labert der Typ da und sowas, und die SPD hat sich drüber lustig gemacht, und ja, 20 Jahre später hat er bekommen, was er wollte, und hat offensichtlich super funktioniert. Die CDU hatte ihr schlechtestes Ergebnis?
Ich glaube, ihr zweitschlechtestes.
Zweitschlechtestes Ergebnis.
Auf jeden Fall.
Oh ja, nee, stimmt, es war 2001.
21 war es ja noch schlechter, genau. Aber schlechter, ja. Auf jeden Fall, natürlich, also genau. Jedes Ergebnis für die Union, was unter 30% liegt, ist natürlich, wenn eine Partei, die über Jahre lang weit über 40 hatte, ist es, ja.
Es gab auch eine Analyse, die werde ich auch noch verlinken. Muss ich jetzt auch noch raussuchen, die festgestellt hat, dass dadurch, dass die Union sich auf Migration fokussiert hat, hat sie schlechter abgeschnitten, als wie wenn sie sich auf die Wirtschaft fokussiert hätte. Also sie hätte statt die 29, hätte sie 32, 33 holen können, wenn sie sich nicht
und
auf Migration fokussiert hätte.
Eine Untersuchung vom linksradikalen Studentenprojekt Konrad-Adenauer-Stiftung. Also, sorry, das war sarkastisch, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine konservative Parteistiftung. Aber man kann dieser Untersuchung nicht unterstellen, dass sie versucht hat, irgendwie da einen linken Pitch reinzubringen, sondern tatsächlich eine CDU-nahe Stiftung, die wirklich versucht zu erkennen, was jetzt wirklich das Problem von der CDU ist und damit anscheinend die einzigen in der CDU sind, die das noch machen oder so, keine Ahnung. Aber
Ja, leider. Also, ja, es ist einfach ein Fail und etwas, das halt Merz schon, er will das einfach. Ich würde ihm jetzt mal, in meinen Augen hat er einfach rassistische Einstellungen und hält das einfach für richtig, und ihm ist egal, was die anderen sagen, und er zieht das jetzt einfach durch, weil er das schon seit Jahrzehnten und so glaubt. Und das ist einfach.
Und ich glaube,
Agenda,
das Einzige, was man ihm, was das angeht, noch in Anführungsstrichen zugutehalten kann, ist, dass er schon gerne das nicht mit der AfD machen würde, aber er würde es halt einfach gerne als CDU machen.
Ich glaube ihm, dass er nicht mit Absicht die AfD stärkt. Ich glaube nur, dass er einfach diese Politik machen möchte und ihm egal ist oder es nicht sehen möchte, dass die AfD
solche. Er möchte mit der AfD nicht über solche Themen wie Russland oder sowas auseinandersetzen müssen, aber ja, das ist halt das.
Ja.
Ich glaube, das könnte in der Kürze der Zeit eine recht vernünftige Analyse von dem sein, was Merz macht, ja.
Ja, aber jetzt mal zurückzukommen, ich sehe es als positiv, dass wir, dass die deutsche Mehrheit, die deutsche Bevölkerung
fast
immer
das
noch...
das deutsche Volk gesagt, ihr habt schon gesehen, wie es was draus gerutscht wäre. Oh mein Gott.
Alter, das deutsche...
Nein, Thomas, don't do it, please, just don't do it.
Ich hab zu viele AfD-Reden gesehen. Dass wir immer noch genug Widerstand leisten und dass es auch funktioniert. Also ganz wichtig ist auch für mich die Lektion, protestiert weiter, denn es funktioniert. Ja. Also sie kommen erst damit durch, die AfD, die Rechtsextremisten zu normalisieren, wenn wir meinen, es hat doch eh keinen Sinn und es wird eh schon passieren. Es funktioniert noch, und damit sind wir in Deutschland auch noch ziemlich einzigartig. In anderen Ländern sind sie neidisch darauf, dass wir die Faschisten immer noch so weit weghalten.
Das ist irgendwie ein schöner Abschluss für dieses Thema und irgendwie auch für dieses Jahr inhaltlich. Wir sind jetzt schon ziemlich deep in der Folge drin. Wir wollten aber eigentlich auch noch ein bisschen über uns reden, wie man das so sympathischerweise ja macht. Deswegen würde ich mal kurz hier einen ganz eleganten Schlussstrich drunter ziehen mit diesem Fazit. Und dass wir mal ganz kurz, es ist Dezember, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wenn ihr das hört, ist das Jahr vielleicht auch schon fast zu Ende. Ja, wollen wir zuerst darüber reden, was wir jetzt gerade machen, oder wollen wir erst darüber reden, was wir nächstes? Wir reden erst darüber, was wir jetzt gerade machen, oder?
Ja, cool. Also ein bisschen nutzen wir den für einen kleinen Jahresrückblick. Okay. Also, ja, es war ein sehr krasses Jahr. Das Jahr hat angefangen mit
der Wahl,
direkt
stimmt.
Mit dem Wahlkampf.
Das war dieses Jahr, oh mein Gott.
Ja. Jetzt bin ich nicht. Und wir sind auch ja da in der Vorwahlzeit brutal ausgerastet. Ich weiß auch, dass du richtig auf den Zahnfleisch gegangen bist und erstmal
ja,
Urlaub brauchst.
Ich bin direkt nach der Wahl wirklich einfach nur, also es war too much, es war gut, was wir da gemacht haben, aber es war auch echt richtig anstrengend.
Zum Wahltag habe ich Fieber bekommen und bin ins Bett.
Also auch das ist leider eine Realität von unserer Arbeit, muss man ehrlicherweise sagen, aber ja.
Ja, ja. Aber ja, wir haben glaube ich 30 Artikel im Februar oder so veröffentlicht. Wir haben eine Plakatkampagne gemacht. Wer es nicht mitbekommen hat, checkt es out. Die Stell-dir-vor-Kampagne, wir verlinken das alles noch. Wir haben im Real Life große Wahlplakate gemacht, wo wir so anteasern wollten, ein paar Facts für die Bundestagswahl. Wir haben fast live die Wahlarena gefuckt.
Oh, das war ein Akt.
Unglaubliches
Mann. Oh mein Gott, wir saßen da wirklich fast rund um die Uhr, also nicht ganz, wir haben ein bisschen geschlafen zwischendurch, aber saßen wir da, haben gefaktencheckt, haben Videoschnipsel geschnitten, haben Sachen eingesprochen. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, es ist so ein tolles Produkt geworden, aber es war so anstrengend, ja.
Es war unser erfolgreichstes Video auch aller Zeiten.
Auf YouTube.
Wir verlinken das auch. Aber ja, wir haben fast 24 Stunden zu sechst oder so pausenlos dran gearbeitet. Das war so anstrengend. Aber ich bin auch so froh, das ist richtig gut geworden. Haben auch natürlich so einen Kandidierenden-Check gemacht, welche kandidieren zum AfD-Verbot stehen. Da haben wir auch alle eine riesige Umfrage gemacht. Also, und natürlich noch einiges mehr. Du hast noch den Ticker gemacht mit den Wahlumfragen.
Ja, stimmt.
Also, wir sind ausgerastet. Ja. Und da ist ein bisschen die Energie dann, glaube ich, weg.
Mein Hauptgrund, dass ich keine Neuwahlen möchte, ist einfach genau das, dass ich noch nicht wiederholt genug bin dafür. Ja.
Ja, aber im nächsten Jahr haben wir, sofern keine neuen Wahlen kommen, hoffentlich wieder mehr Energie. Aber ja, wir haben noch viel mehr gemacht. Wir haben so eine Testphase mit Workshops gemacht.
Stimmt.
Ich war in Aschaffenburg.
Philipp und Sophie. Vielleicht müssen wir das ganz kurz noch ein kleines bisschen erklären. Das ist ja so eine Sache, die, glaube ich, viele Leute gar nicht so mitbekommen, die jetzt uns über unsere Social Media Kanäle, dass wir halt diese Workshops gemacht haben. Aber das ist ein ganz neues Feld, das wir dieses Jahr so oder fast dieses Jahr komplett neu aufgemacht haben, dass wir halt so ein bisschen unser Wissen weitergeben, aber uns auch austauschen wollen mit anderen Leuten, die sich mit Desinformations, der Thematik und so weiter beschäftigen. Da hatten wir dieses Jahr. Genau, wie du schon gesagt hast. Ich war auch noch in Dresden mit meiner Kollegin Saskia, ist auch sehr interessant. Genau.
Genau, und das wollen wir 2026 noch weiter ausbauen. Da arbeitet Sophie Scheingraber auch schon dran und es wird sehr, sehr cool werden.
Ja.
Könnt ihr euch darauf
apropos Sophie Scheingraber, das war noch ein weiteres sehr cooles Projekt dieses Jahr, auf das ich sehr stolz bin. Wir beide haben zusammen alle 100, ich glaube 50 ungefähr, AfD-Bundestagsabgeordnete durchleuchtet. Und als eine riesige interaktive Übersicht, sortiert nach Themen, aufgearbeitet, was man über diese Leute wissen sollte und was zum Teil auch zumindest nicht genug drüber geredet wurde, war auch so ein Riesenprojekt, wo wir lange dran gesessen haben, wo ich auch jetzt sehr happy damit bin. Wenn ihr über Weihnachten, wenn es euch zu gut geht und ihr traurig sein wollt, dann schaut euch das an. Okay, ja, vergesst das, nevermind. Aber ja, schaut euch das auf jeden Fall gerne nochmal an. Gerade wenn ihr irgendwie mal zu einzelnen Leuten da recherchieren wollt, haben wir da, glaube ich, viele interessante Ansatzpunkte für weitere Recherchen und sowas gesammelt. Das war noch ein großes Projekt, das mir in Erinnerung
ist. Auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich versuche noch ein bisschen kürzer zu halten. Wir haben eine Bildungsreise an die Normandie mit einer 7.000 € Spende möglich gemacht. Wir hatten für Schülerinnen und Schüler. Wir haben mit St. Pauli kooperiert. Die haben uns Bandenwerbung bei einem Spiel vom FCA.
Wir waren in der Bundesliga tatsächlich dieses Jahr, stimmt.
Wir waren in der Bundesliga, genau. War auch super, super cool. Sind auch sehr, sehr nette Leute. Wir haben 50.000 Broschüren geknackt, die wir verschickt haben. Ihr könnt euch auch noch welche gönnen. Die sind in unserem Shop zum Selbstkostenpreis. Fakten gegen rechte Mythen. Wir haben CSD-Demokarten, beziehungsweise du hast das gemacht. Du hast aufgezählt, wo überall, wie viele CSD stattgefunden haben. Es waren 230 Leute, Demos mit über 2 Millionen Menschen.
Sogar noch deutlich mehr. Also es war zum Teil waren die Zahlen einfach nicht. Also gerade in so einer Stadt wie Köln, da war so dann, es sind wahrscheinlich so 1 Million Menschen, also alle in Köln beim CSD gewesen. Ja, aber irgendwas in der Größenordnung.
Ja, wir haben unsere große Volksverpetzer App 2.0 Update haben wir rausgebracht, wo es jetzt auch viele neue Gimmicks gibt und auch ein bisschen gamifiziert. Da kommt nächstes Jahr auch noch mehr. Wir waren auf der Republika, regelmäßige Podcast-Hörerinnen und Hörer werden das wissen, haben wir ja auch einen aufgenommen. Das war auch sehr cool. Wir haben den Preis, den Maren Samuel Preis bekommen für unser Engagement auch an das Erinnern gegen den Antisemitismus und die Verbrechen der Nationalsozialisten. Was waren alle Artikel? Warte, ich hab mir das raussuchen lassen. 200, fast 240 Artikel, 150 Videos, 54 Infografiken und mit heute 12 Podcast-Folgen. Ja. Also, wir sind schon ein bisschen stolz drauf.
Wir
hat uns
produktiv.
Schon sehr gefreut. Aber machen wir nächstes Jahr weiter und vielleicht auch sogar
vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Es wird nächstes Jahr, so viel können wir glaube ich schon anteasern, wir haben es jetzt schon mehrfach immer so ein bisschen angeteasert, es wird nächstes Jahr tatsächlich das größte Projekt von Volksverpetzer, was wir jemals gemacht haben, geben. Und das ist nicht einfach nur irgendwie so ein großer Artikel, den wir jetzt nice bewerben wollen, wir haben wirklich eine komplett eigene neue Plattform gegründet. Ich werde euch jetzt noch nicht genau erklären, worum es darum geht, aber es wird auf jeden Fall, ich denke, alle Volksverpetzer-Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer werden da sehr viel Freude damit haben. Ich bin sehr gespannt. Ich habe so ein bisschen dieses Jahr die Projektleitung für diese Plattform übernommen oder eigentlich schon seit einer ganzen Weile. Denn kleiner Funfact am Rande für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Eigentlich solltet ihr schon längst wissen, worum es geht, weil diese Plattform eigentlich Anfang dieses Jahres live gehen sollte. Und dann kam Olaf Scholz eines Tages und sagte, Funfact, Regierung ist weg. Und damit war das erstmal wieder. Aber jetzt,
ja.
Daumen gedrückt, aber jetzt sollte nichts mehr passieren, dass es noch schief geht.
Ja, das war, wo Freddy fast das ganze Jahr seine Energie reingesteckt hat. Also er hat ein bisschen weniger Artikel gemacht und so, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Und es wird Mitte Januar starten, also je nachdem, wann ihr das anhört, könnt ihr schon nachschauen.
Ja, genau.
Aber
Mitte Januar wird es dann offiziell live gehen. Das werdet ihr auch nicht übersehen können, wenn ihr unseren Instagram-Kanal zum Beispiel folgt. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es ankommt. Ich glaube, es wird sehr gut, aber ich bin sehr gespannt auf das Feedback dazu. Und ja, das ist eine der beiden Veränderungen nächstes Jahr. Ich denke, eine andere Veränderung können wir auch schon ein bisschen anteasern, denn es wird den Podcast nächstes Jahr weiter so geben, wie es jetzt erstmal ist. Was ist das für eine komische Veränderung? Das ist keine.
Ja.
Aber ich werde seltener oder zumindest nicht mehr ganz so regelmäßig im Podcast sein wie dieses Jahr. Denn der Grund dafür ist, dass ich nächstes Jahr zumindest für einige Monate nach Lissabon ziehen werde, worauf ich mich auch schon sehr freue. Es ist eine Stadt, auf die ich mich sehr freue und die sehr toll ist. Aber ich weiß noch nicht ganz, wie dort die Bedingungen für Podcaster und so weiter sind. Deswegen, und das ist die positive Nachricht, die ich für euch habe, wird es wahrscheinlich andere Leute geben, die wieder in dem Podcast auftauchen, die mit Thomas ein bisschen quatschen. Auf jeden Fall sicherlich auch Leute, die ihr schon kennt. Genaueres können wir euch gerade noch nicht sagen, was noch nicht so genau geplant ist, aber der Podcast wird so weitergehen. Es wird ein bisschen mehr personelle Durchmischung wahrscheinlich geben. Genau, das ist die andere große Veränderung, die auf jeden Fall schon ansteht.
Yes, aber wir behalten es erstmal die Taktung bei. Langfristig möchten wir auch natürlich auch den Podcast ausbauen, aber wenn ich noch weiter von Freddy getrennt bin, nicht nur von Augsburg nach Leipzig, sondern von Augsburg nach Lissabon. Wird
dann
das
wird
ein bisschen
die Länge länger, ja. Das
die Latenz. werden wir es erstmal in dieser Taktung beibehalten. Aber was nicht heißt, dass es nicht weniger spannend und cool werden wird und auch was es auf die Ohren geben wird. Ein Aspekt noch, der auch für 2026 noch relevant ist, wenn ihr diese Podcast-Folge vor dem 11. Januar 2026 hört, läuft dann gerade noch eine Ausschreibung. Wir suchen eine Verstärkung in dem Redaktionsteam, damit wir noch mehr Artikel schreiben können. Und weil wir jetzt so viele andere Sachen machen, Videos und so weiter, Podcast, möchten wir aber nicht, dass unser Kerngeschäft Artikel auf der Strecke bleibt und deswegen wollen wir uns da verstärken. Wenn ihr da Interesse habt, wenn das was für euch ist oder ihr jemanden kennt, für den das interessant sein könnte, leitet der Person das doch gerne weiter. Das verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung. Und wir möchten dann nämlich eine neue Person ab Februar einstellen, um da eben halt auch mehr Artikel schreiben zu können und mehr unserer vielen Projekte auch umsetzen zu können. Und dazu läuft jetzt auch gerade eine kleine Crowdfunding-Kampagne, die nur bis zum 31. Januar, also again, je nachdem, wann ihr es hört, ist es vielleicht schon
Dezember, oder?
Vorbei.
Oder?
31. Dezember, pardon, du hast recht. Ja, Verbrechen ist verbreitet. 31. Dezember, also nur noch 2025, je nachdem, wann ihr das anhört, eine Crowdfunding-Kampagne, auch verlinkt. Aber wenn ihr auf crowdfund.volksverpetzer.de geht, könnt ihr uns helfen. Wir möchten natürlich die neue Stelle und das neue Projekt muss ja auch finanziert sein. Wir riskieren gerade ein bisschen was damit, dass wir das jetzt schon suchen und planen, bevor wir wissen, wie die Finanzierung 2026 ausschaut. Aber da könnt ihr uns ja helfen. Ich habe gerade geschaut, wir sind jetzt am 17.12. haben wir schon 43% von unserem Minimalziel erreicht. Das sind etwa 21% von dem Ziel, das wir bräuchten, um die Redaktionsstelle für das ganze Jahr zu finanzieren. Also wenn ihr das uns da helfen wollt, das möglich machen wollt, dass da die Stelle auch das ganze Jahr gesichert ist, schaut auf crowdfund.volksverpetzer.de und helft uns mit. Danke, danke, danke. Ja, und natürlich wird es ist auch nicht das alles, was wir machen werden. Wir haben noch viele, viele weitere Ideen, viele weitere Projekte, Recherchen, Artikel, die auch teilweise noch in Arbeit sind, die wir dieses Jahr nicht fertig bekommen werden. Auch bei Videos wollen wir natürlich weitermachen. Wenn ihr uns noch nicht auf YouTube folgt, könnt ihr das machen. Da wollen wir natürlich dann auch ebenso wie bei unseren Recherchen Quality Content bieten, Faktenchecks und Aufklärung. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr dieses verrückte Jahr mit uns durchstanden habt. Es war sehr cool, es war sehr anstrengend und deswegen freuen wir uns auch ein bisschen auf unsere Weihnachtspause. Denn ja, wir werden eine kleine Weihnachtspause machen.
Yes, genau. Also Zeit, in der wir einfach ein bisschen runterfahren, was Content angeht, was unser privates Leben angeht, dass wir uns ein kleines bisschen erholen können. Genau.
Deswegen ist auch jetzt die Podcast-Folge ja auch eine Woche früher als sonst erschienen. Und wir werden dann ab dem 12. Januar wieder voll am Start sein mit Recherchen. Wenn dahin in den Weihnachtsferien was passiert und wir nicht darauf reagieren, wisst ihr warum. Wir brauchen auch mal einen Break. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Und im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall wieder weitergehen mit Artikeln, mit Videos, und mit dem Podcast dann auch wieder Ende Januar. Und ja, danke, dass ihr bei unserer 18. und letzten Folge 2025 dabei wart. Wir waren Thomas und Freddy und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Denkt nochmal gerne an unsere Crowdfunding-Kampagne bei crowdfund.volksverpetzer.de. Und folgt uns gerne auf allen unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Die Links findet ihr auch in der Beschreibung. Die Volksverpetzer-App, die ich ja auch schon erwähnt hatte, wo der gesamte Content gebündelt zu finden ist. Und alle Links zu unseren Artikeln und Quellen, die wir jetzt in der Folge angesprochen haben, findet ihr wie immer in der Beschreibung. Der Song am Anfang und jetzt gleich am Ende ist Vancouver von Deadline 54 und unser Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert. Wir wünschen euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch und wir sehen uns 2026
wieder. Auch beim Weihnachtsbraten nicht vergessen, die AfD ist eine gesicherte rechtsextreme Partei. Macht's gut.
Volksverpetzer. Der Podcast.